Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich freue mich, heute wieder bei euch zu sein und ich freue mich, mit euch das Wort Gottes aufschlagen zu können. Ich habe ein Thema vorbereitet, über das die meisten von euch, denke ich, schon viel gehört haben und auch schon viel gelesen haben. Wir wollen dieses Thema, was ich so wunderschön finde, heute aber aus einem ganz besonderen Blickwinkel betrachten. Es geht um das Thema, das ganz am Anfang der Bibel vorkommt. Es geht um die Schöpfung. Und wir wollen heute einen ganz besonderen Blick auf das erste Kapitel der Bibel werfen, auf 1. Mose Kapitel 1, und Schritt für Schritt durch dieses Kapitel durchgehen und betrachten, was dieses Kapitel uns heute noch zu sagen hat. Und ich wünsche euch, dass es euch genauso viel Freude gibt, diese Botschaft, wie sie mir gegeben hat. Lasst uns 1. Mose Kapitel 1 aufschlagen. Und wir fangen ganz am Anfang an, beim Vers 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Warum fängt die Bibel gerade mit diesem Satz an? Der erste Vers der Bibel ist sehr kurz, aber er ist sehr deutlich. Gleich zu Beginn der Bibel soll der Leser wissen, um wen es in diesem heiligen Buch geht. Es geht um denjenigen, der Himmel und Erde gemacht hat. Es geht um den Schöpfer. Ich kann jetzt zwar kein Hebräisch, aber im Studium bin ich auch auf ein hebräisches Wort gestoßen, das in diesem ersten Vers vorkommt. Nämlich das Wort für Anfang. Das Wort für Anfang im Hebräischen, im Original, heißt Reshit. Und es meint nicht nur den zeitlichen Anfang, sondern es bedeutet auch das Wichtigste, das Beste, das Wertvollste. Und die wichtigste Aussage wird uns gleich zu Beginn der Bibel im Vers 1 gesagt. Gott ist der Schöpfer. Und auf dieser Wahrheit basieren alle anderen Lehren der Bibel. Und deshalb kommt das Thema Schöpfung auch immer wieder in der Bibel vor, weil es so grundlegend ist. Und wenn ich diesen ersten Vers der Bibel schon nicht glaube, dass Gott der Schöpfer ist, dann werde ich an vielen anderen Stellen der Bibel meine Zweifel haben. Deswegen sollte dieser erste Vers, der quasi so eine Art Überschrift über das erste Kapitel ist, unser festes Glaubensfundament sein. Gott ist der Schöpfer. Wie gesagt, ich möchte jetzt so Schritt für Schritt durch dieses erste Kapitel durchgehen. Vers 2. Und die Erde war wüst und leer. Und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Wer hat diesen chaotischen Zustand, dieses Tohu Wabohu, wie es im Original im Hebräischen heißt, wer hat diesen chaotischen Zustand geschaffen? In den anderen Versen, die wir jetzt gleich lesen werden, steht immer dabei, wer es gemacht hat. Nämlich Gott. Hier steht nichts dabei. Natürlich hat Gott auch diesen chaotischen Zustand, diese leere und wüste Erde zu Beginn geschaffen. Denn aus Kolosser 1, Vers 16, erfahren wir, dass Jesus Christus sowohl das Sichtbare als auch das Unsichtbare geschaffen hat. Alles ist durch ihn geschaffen und nichts ist ohne ihn geschaffen. Deswegen hat er, Jesus Christus, auch diese Wüste und leere Erde zu Beginn geschaffen. Aber warum wird dies im Vergleich zu den kommenden Versen hier nicht erwähnt, dass Gott diese Wüste und leere Erde geschaffen hat zu Beginn? Weil Gott sich von diesem chaotischen Zustand distanziert. Da dieser Zustand ganz im Gegenteil zu seinem Wesen ist. In 1. Johannes Kapitel 1, Vers 5 erfahren wir, dass Gott Licht ist. Und in ihm ist keine Finsternis. Und in 1. Korinther Kapitel 14, Vers 33 erfahren wir auch, dass Gott kein Gott der Unordnung ist, sondern Gott der Ordnung. Und Gott hat dieser dunkle, chaotische Zustand am Anfang überhaupt nicht gefallen. Er hat sich total distanziert davon. Aber wieso wird dieser Vers denn dann überhaupt erwähnt, wenn Gott sich davon distanziert? Damit wir wissen, wozu Gott fähig ist. Er kann aus dem totalen Chaos etwas Wunderschönes machen. Genauso auch bei uns. Aus dem totalen Chaos in unserem Herzen, in unserem Leben, kann Gott einen wunderschönen Zustand des Friedens und des Glücks herstellen, wenn wir ihn lassen. Und wie wir sehen werden, jetzt im Verlauf der Predigt, und ich hoffe, dass ihr es genauso schön erkennt, wie ich es erkennen durfte, dass der Verlauf der Schöpfung ein Bild ist für den Verlauf des Erlösungsplans. Schritt für Schritt, wie bei der Schöpfung, stellt Gott auch im Erlösungsplan etwas Wunderschönes her. Er verändert den reuigen Sünder wieder in sein wunderbares Bild. Dass Gottes Geist, hier in Vers 2, auf dem Wasser schwebte, hat ebenfalls eine starke Aussagekraft. Gott ist trotz des chaotischen Zustandes da. Genauso auch bei uns. Wenn es drunter und drüber geht in unserem Leben, wenn alles dunkel um uns herum erscheint, Gott ist da. Und Gott ist sich auch nicht zu schade, seinen Geist in das totale Chaos zu senden, in die Dunkelheit. Und so wie die Veränderung des chaotischen Zustands zu Beginn der Schöpfung mit dem Schweben des Geistes Gottes beginnt, so beginnt auch bei uns die Veränderung mit einem leisen und sanften Wirken des Heiligen Geistes. Wasser hat in der Bibel mehrere Bilder. Und ein Bild für Wasser ist in der Offenbarung Völker und Scharen und Nationen. Und wenn man dieses Bild hier in diesen Vers hineinlegt, entsteht ein wunderschönes Bild. Nämlich, dass Gott durch seinen Geist an allen Völkern, an allen Scharen, an allen Nationen wirkt, weil er jeden Menschen liebt. In diesem Vers steckt wie in dem ganzen Schöpfungsbericht ein großes Stück Evangelium. Verse 3 bis 5. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Der erste Tag unserer Erdgeschichte war genau so, wie wir ihn heute kennen. Er bestand aus Abend, dem finsteren Teil, und aus dem Morgen, dem hellen Teil. Der finstere Teil war also der erste Teil des ersten Tages. Also das heißt, diese Wüste, leere und dunkle Erde zu Beginn hat Gott am ersten Tag geschaffen. In den ersten Stunden. Wodurch kam die erste Verbesserung dieses chaotischen Zustandes? Durch Licht. Durch die Erzeugung von Licht. Und auch hier gibt es eine Verbindung zum Erlösungsplan. Genau das, was Gott hier am ersten Tag gemacht hat, nämlich Licht in die Finsternis zu bringen, ins Chaos, genau das möchte er auch bei uns tun, in unserem Herzen, in unserem Leben. Und ist das Chaos noch so groß, Gott kann Licht hineinbringen. In 2. Korinther Kapitel 4, Vers 4 schreibt Paulus von dem hellen Licht des Evangeliums. Wenn der Mensch mit dem Evangelium in Berührung kommt und Jesus Christus, dem Licht der Welt, sein Herz öffnet, kommt Licht in sein Herz. Es kommt Licht in sein Leben. Und ganz interessant ist auch, was ist denn der erste Schritt? Der erste Schritt in der Versöhnung mit Gott. Es ist die Erkenntnis unserer eigenen Sündhaftigkeit. Es ist die Erkenntnis, dass unser Herz ein finsteres Herz ist, ein dunkles Chaos hat. Und dadurch die Erkenntnis, dass wir Jesus Christus das Licht brauchen. Wer schenkt uns denn diese Erkenntnis? Das ist der Heilige Geist. Der laut Johannes Kapitel 16, Vers 8 die Augen auftut über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Genauso wie es bei der Schöpfung beginnt, beginnt es auch im Erlösungsplan. Mit dem Wirken des Heiligen Geistes, der uns die Augen öffnet für unseren Zustand und dass wir Jesus Christus brauchen. Wie wunderschön sind doch die Zusammenhänge zwischen der Schöpfung und dem Erlösungsplan. Verse 6 bis 8. Und Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern, die da scheide zwischen den Wassern. Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. Und es geschah so. Und Gott nannte die Feste Himmel. Da ward aus Abend und Morgen der zweite Tag. Am zweiten Tag erschuf Gott das Firmament, hier mit Feste übersetzt. Und die Verwendung des Wortes Feste bezieht sich in diesem Zusammenhang einfach auf den Himmel im Sinne von Atmosphäre und Raum. Und hier ist wieder ganz interessant, wenn man sich das hebräische Wort anschaut. Das hebräische Wort für Feste kommt in der Bibel ganz selten vor. Es ist das Wort Rakia. Eine weitere Stelle, wo dieses Wort vorkommt, ist Psalm 150 und dort der Vers 1. Und dort steht, Halleluja! Lobet Gott in seinem Heiligtum, lobet ihn in der Feste Rakia seiner Macht. Und durch diesen Vers gibt es auch beim zweiten Schöpfungstag eine Verbindung zwischen der Schöpfung und dem Evangelium, auch wenn er hier nicht so deutlich ist. Hier wird die Feste mit dem Heiligtum verknüpft. Nachdem das Evangelium Licht in das dunkle Herz des Sünders gebracht hat, zeigt das Heiligtum die nächsten Schritte auf, wie die persönliche Annahme Jesu Christi als Erlöser und die Taufe. Verse 9 bis 13. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besondere Orte, dass man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe, und fruchtbare Bäume auf Erden, die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Same ist, und es geschah so. Und die Erde ließ aufgehen Gras und Kraut, das Samen bringt, ein jedes nach seiner Art. Und Bäume, die da Früchte tragen, in denen ihr Same ist, ein jeder nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag. Zum dritten Mal nacheinander trennt Gott hier. Zuerst das Licht von der Finsternis, dann das Wasser am Himmel von dem Wasser auf der Erde und hier das trockene Land von dem Meer. Gott bringt also durch diese Trennungen immer mehr Ordnung in den chaotischen Zustand. Trennung kann also durchaus etwas Gutes sein. Natürlich nur, wenn dies nach dem Willen Gottes ist. So wie zum Beispiel die Trennung von den Götzen in unserem Leben oder die Trennung von der Welt, von den Lüsten der Welt. Am dritten Tag bereitet Gott für Mensch und Tier Raum und Nahrung vor. Es ist wie ein liebevoller Vater, der für sein ungeborenes Kind das Kinderzimmer vorbereitet. Der alles schön macht, damit das Kind, wenn es da ist, ein wunderschönes Zuhause hat. Jedes Lebewesen, das Gott schafft, soll in eine vollkommene, perfekte Umgebung hineingesetzt werden. Was für ein wunderbarer Gott der Liebe. In Jeremia, Kapitel 5, 21 bis 25, wir werden es jetzt nicht lesen, ich fasse es kurz zusammen, geht Gott auf diesen dritten Schöpfungstag ein und vergleicht sein halsstarriges Volk mit dem Meer. Dem Meer hat Gott den Sand zur Grenze gesetzt. Und das Meer hält sich daran. Auch seinem Volk hat Gott eine Grenze gesetzt, Schranken gesetzt, wie dem Meer, nämlich durch die 10 Gebote. Doch im Gegensatz zu dem Meer hört das halsstarrige Volk nicht und überschreitet immer wieder Gottes Schranken, Gottes Gesetz. Und so sagt Gott selbst in Jeremia 5, bleibt das Gute von ihnen fern. Am dritten Tag war es notwendig, dass das Wasser in seinen Schranken bleibt, denn sonst hätte es kein Wachstum gegeben bei den ganzen Pflanzen. So ist es auch bei uns. Gehorsam Gott gegenüber aus Liebe bringt Segen und Wachstum. Es ist kein Zufall, dass Gott hier am dritten Schöpfungstag sowohl dem Wasser die Grenzen gesetzt hat, als auch, dass er Pflanzen mit Wachstum geschaffen hat. Gehorsam und Wachstum gehören zusammen. Und das Aufgehen und Wachsen dieser Pflanzen ist ein Bild für unser Wachstum im Glauben, für unser Wachstum in Christus. Wachstum bis hin zur Frucht. Lass uns weitergehen, vierter Tag. Verse 14 bis 19. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde. Und es geschah so. Und Gott machte zwei große Lichter. Ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch die Sterne. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie schienen auf die Erde. Und den Tag und die Nacht regierten und schieden Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag. Am vierten Tag hat Gott die Sonne, den Mond und die Sterne geschaffen. Und dieser Schöpfungstag wurde wahrscheinlich intensiver diskutiert und kritisiert als jeder andere Schöpfungstag. Denn viele zweifeln an diesem Schöpfungsbericht und kritisieren ihn, weil sie nicht verstehen, woher das Licht an den ersten drei Tagen kam, wo doch die Sonne erst am vierten Tag geschaffen wurde. Deswegen schließen viele dieses Buch und sagen, das kann nicht sein. Aber braucht denn Gott, dem nichts unmöglich ist, laut Jesus Christus, denn die Sonne, um Licht zu erzeugen? Nein, natürlich nicht. Licht gab es auch schon lange vor der Erschaffung der Sonne, weil Gott ja selbst Licht ist. Im himmlischen Jerusalem wird es sehr hell sein. Aber dafür wird keine Sonne benötigt. Denn die Herrlichkeit Christi erleuchtet diese Stadt. In Offenbarung 21, 23 steht: Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Und ihre Leuchte ist das Lamm. Und so wie es im neuen Jerusalem sein wird, glaube ich, war es am Anfang, in den ersten drei Tagen unserer Erdgeschichte. Das Licht kam von Jesus Christus. Und wofür hat Gott die Himmelskörper dann überhaupt gemacht, wenn er sie gar nicht gebraucht hat? Laut Vers 14 sollen sie zur Bestimmung der Zeiten dienen. In vielen Religionen wird die Sonne als Lebensquelle angebetet, sogar als Gott. Und ich denke, Gott möchte auch gleich mit diesen ersten Versen in seinem Wort klar machen, dass die Quelle des Lichts, die Quelle des Lebens nicht die Sonne ist, wie so viele Menschen auf dieser Erde schon geglaubt haben, sondern dass er die Quelle des Lichts ist, die Quelle des Lebens. Und es wird der Sonne keinen höheren Stellenwert beimessen, als sie verdient. Interessant ist jedenfalls, dass das Licht schon vor den Lichtträgern da war. Das Licht wurde quasi den Himmelskörpern anvertraut. Und was war die Aufgabe der Himmelskörper? Sie sollten dieses Licht scheinen lassen auf die Erde. Sie sollten das Licht weitergeben. Seht ihr da eine Verbindung zum Evangelium? Genau so ist es auch im Evangelium. So ist es auch bei uns. Jesus sagt in der Bergpredigt in Matthäus Kapitel 5, Vers 16, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus sagt, dass er das Licht der Welt ist, aber er sagt auch, dass seine Jünger das Licht der Welt sind. Wie passt das jetzt zusammen? Es ist genau das gleiche Prinzip, wie wir es bei der Schöpfung haben. Jesus ist das Licht der Welt im Sinne der ersten drei Schöpfungstage. Er ist die Quelle des Lichts. Und wir als Gläubige sind wie Sonne und Sterne, die das Licht anvertraut bekommen haben und leuchten sollen. Und dieser Gedanke des Weitergebens des Lichtes, des Weitergebens des Evangeliums, dieser Gedanke der Mission in Verbindung mit dem Bild der Himmelskörper wird sehr deutlich in Daniel Kapitel 12 und dort Vers 3. Dort heißt es nämlich, und die da lehren, werden leuchten wie des Himmels Glanz. Und die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Wie schön. Und wie wir vorhin gehört haben in dem Erfahrungsteil, dass Gott jeden Menschen gebrauchen möchte. Es gibt keinen einzigen Menschen, der das Licht des Evangeliums erkannt hat, den Gott nicht gebrauchen möchte und den Gott auch nicht gebrauchen kann. Und ich kann es aus eigener Erfahrung sagen. Es ist so ein großer Segen und so eine große Freude, das Licht, das Gott einem schenkt, an andere weiterzugeben. Zu seiner Ehre. Fünfter Tag. Verse 20 bis 23. Und Gott sprach: Es wimmle das Wasser von lebendigem Getier. Und Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels. Hallo, herzlich willkommen. Und Gott schuf große Walfische und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt. Ein jedes nach seiner Art. Und alle gefiederten Vögel, einen jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet das Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich mehren auf Erden. Da ward aus Abend und Morgen der fünfte Tag. Am fünften Tag erst schafft Gott das erste Mal Lebewesen, nämlich die Vögel und die Wassertiere. Und an diesem Tag tut Gott noch etwas, was er zuvor noch nicht getan hat. Er segnet. Der erste Segen war nicht für den Menschen, sondern der erste Segen war für die Tiere des fünften Schöpfungstages. Und was bedeutet es denn, dass Gott die Tiere segnete? Das sehen wir aus Vers 22, Teil 2. Nämlich, dass jedes Tier wurde mit der Fähigkeit gesegnet, fruchtbar zu sein und sich zu vermehren. Und da hier in diesem Vers das erste Mal in der Bibel der Segen Gottes vorkommt, kann man hier auch gut das Prinzip des Segens Gottes erkennen. Was es bedeutet, wenn Gott segnet. Nämlich Fruchtbarkeit, Vermehrung bzw. Wachstum und zur Fülle kommen. Gottes Segen bewirkt, dass etwas mehr wird, dass etwas wächst. Nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Gott hat Freude am Wachstum und an der Vermehrung des Guten. Beim vierten Schöpfungstag haben wir gesehen, dass darin, wenn man es mit dem Evangelium vergleicht, die Weitergabe des Evangeliums enthalten ist. Die Weitergabe des Lichts. Und wenn wir dies tun, geschieht genau das Gleiche wie am fünften Schöpfungstag. Es entsteht Leben. Geistliches Leben. Es entsteht Wachstum und Vermehrung. Auch bei uns. Sechster Tag. Und hier erstmal nur die ersten beiden Verse. Verse 25 und Verse 24 und 25 aus 1. Mose Kapitel 1. Und Gott sprach: Die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art. Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art, und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Das Interessante ist, wenn ihr diese zwei Verse euch genau betrachtet, wird ein Punkt immer wieder wiederholt. Eine Aussage, die bereits beim fünften Schöpfungstag zweimal erwähnt wird, wird in diesen Versen hier gleich fünfmal erwähnt. Das muss Gott sehr wichtig sein. Nämlich, dass Gott jedes Tier nach seiner Art geschaffen hat. Warum ist dies Gott so wichtig? Ich denke, erstens soll uns bewusst sein, dass es eine große Vielfalt an verschiedenen Arten gab. Die Tiere werden auch im Plural genannt. Gott liebt die Vielfalt in Form und Farbe. Und zweitens, glaube ich, sollen wir wissen, dass es gleich zu Beginn klar getrennte Arten gab. Und in meinen Augen ist dies gleich zu Beginn der Schöpfung ein deutlicher Hinweis gegen die Evolutionstheorie, die nämlich besagt, dass alle Tiere von einem Urahn abstammen. Gott hat gewusst, dass vor allem am Ende der Zeit, und ich glaube, wir leben in dieser Zeit, seine Schöpfung ganz besonders in Zweifel gezogen wird und nicht mehr geglaubt wird. Und daher beinhaltet auch die erste Engelsbotschaft, die um die ganze Welt gehen soll, die Botschaft kurz vor Jesu Wiederkunft, die Verkündigung der Schöpfung. Ich sehe es da hinten auf dem schönen Plakat. Betet an, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Die Schöpfung ist in Vergessenheit geraten. Und Gott hat es gleich zu Beginn gewusst und hat hier gleich in den ersten Versen klargemacht, es gab getrennte Arten. Hier gab es kein Urahn, von dem alles andere abstammt. Ein paar Worte zur Evolutionstheorie. Wenn man die Schöpfung, wie sie die Bibel aufzeigt, und die Evolutionstheorie gegenüberstellt und genau vergleicht, erkennt man, dass dies zwei ganz unterschiedliche Denkweisen sind. Zwei ganz unterschiedliche Sichtweisen. Die Evolutionstheorie stellt die Schöpfung Gottes, wie sie hier in 1. Mose dargestellt wird, auf den Kopf. Und es macht mich traurig, wenn Gläubige, ja sogar Theologen, versuchen, diese beiden Sichtweisen, die aus meiner Sicht unvereinbar sind, zu vereinen, damit sie vor der Welt besser dastehen. Leid, Krankheit, Schwäche und Tod sind im Gegensatz zur Schöpfung fester Bestandteil der Evolutionstheorie. In Gottes Augen ist der Tod der Feind, der in eine vollkommene Schöpfung durch die Sünde hineingedrungen ist. In der Evolutionstheorie ist der Tod jedoch nicht der Feind, sondern er ist der Freund. Er ist unverzichtbar, damit die Schwächeren aussterben. Und ich sage es jetzt ganz deutlich, wie ich es aus meinen Augen sehe. Wenn ich behaupte, dass die Evolution oder dass Gott die Evolution gebraucht hat und damit den Tod, um den Menschen irgendwann zu erschaffen, dann lästere ich bewusst oder unbewusst Gott. Satan ist ein Herr des Verderbens. Er ist ein Herr des Leides und des Todes und er hat Freude daran. Nicht aber unser himmlischer Vater. Nicht Jesus Christus. Gott erbarmt sich über den Schwachen und er unterdrückt ihn nicht. In Sprüche Kapitel 14, Vers 31 steht ein passender Vers dazu. Dort steht, dass die Unterdrückung des Schwachen Gotteslästerung ist. Die Unterdrückung des Schwachen ist Gotteslästerung. Ich war früher fest überzeugt von der Evolutionstheorie. Und ich habe jeden ausgelacht, der zu mir kam und mir was von der Schöpfung erzählt hat. Und dank Gottes Gnade kann ich heute hier stehen und darf über seine Schöpfung predigen. Und ich bin heute fest überzeugt von der Schöpfung, die ich früher für ein Märchen gehalten habe. Und heute halte ich nicht die Schöpfung für ein Märchen, sondern die Evolutionstheorie. Und sie ist ein so wirksames Mittel in den Händen Satans. Denn so wie ich damals aufgrund des Glaubens an die Evolutionstheorie von der Bibel nichts wissen wollte, weil sie gleich auf den ersten Seiten alles auf den Kopf stellt, was ich geglaubt habe, was ich für wahr empfunden habe, so geht es auch heute vielen anderen Menschen, die aufgrund der Evolutionstheorie Gottes Wort in Zweifel ziehen und gar nicht in die Hände nehmen. Ein sehr wirksames Werkzeug. Bevor wir zum Schluss noch zum Menschen kommen, möchte ich noch auf eine Sache aufmerksam machen, die ich als Mathematiker sehr schön finde. Zwischen den Tagen 1, 2 und 3 und den Tagen 4, 5 und 6 gibt es nämlich eine Parallele. Es ist wie eine Spiegelung. Am ersten Tag hat Gott das Licht gemacht. Am vierten Tag die Lichtkörper. Am zweiten Tag hat Gott das Wasser durch die Atmosphäre getrennt. Am fünften Tag hat Gott Lebewesen geschaffen im Wasser und in der Atmosphäre. Am dritten Tag hat Gott das Land entstehen lassen. Und am sechsten Tag hat er Lebewesen fürs Land geschaffen. Also hier, finde ich, erkennt man sehr schön, dass Gott ein Gott der Ordnung ist. Und dass er vorher alles wunderbar geplant hat. Gott hat keine Kleinigkeit dem Zufall überlassen. Es war alles wohl durchdacht. Verse 26 und 27. Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Gott hat eine Vielzahl von Lebewesen geschaffen. Aber wie viele Lebewesen hat er geschaffen nach seinem Bilde? Es war nur eine Art, es war der Mensch. Nur der Mensch wurde nach Gottes Bild geschaffen. Und Gott hat den Menschen ganz am Schluss geschaffen. Es war sozusagen die Krönung der Schöpfung. Ein Wesen nach seinem Bilde. Die Sünde hat dieses wunderbare Bild Gottes im Menschen leider zerstört. Aber Gott hat einen wunderbaren Plan. Er möchte dieses Bild wiederherstellen. In Kolosser Kapitel 3, Verse 9 und 10 steht: Denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wir werden erneuert Stück für Stück mehr und mehr zu Gottes Charakter hin in sein Bild. Die Krönung bei der Schöpfung und die Krönung im Erlösungsplan ist genau dasselbe. Nämlich ein Mensch im Bilde Gottes. Gott hat sich das Geschaffene stets angesehen und bis zur Schaffung des Menschen war es in seinen Augen nur gut. Erst als der Mensch da war, ein Bild, ein Wesen nach seinem Bild, war die Schöpfung in Gottes Augen sehr gut. Verse 28 bis 31. Wir kommen zum Schluss. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan. Und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sprach: Sehet da, Ich habe euch gegeben, alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben, und es geschah so. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. An der Nahrung, die Gott den Lebewesen gegeben hat, an der rein pflanzlichen Nahrung, kann man erkennen, dass kein Lebewesen sterben musste, damit ein anderes leben kann. Es gab keinen Tod, keine Krankheit und kein Leid am Anfang. Und wenn ein vollkommener Gott, der die Liebe ist, sagt, es war sehr gut, dann war da kein winziger Fehler. Es war vollkommen, es war perfekt. Es war alles voller Friede, Harmonie und Liebe. Gott war mit seiner Schöpfung sehr zufrieden, diesem herrlichen Paradies, hat er aber noch etwas ganz Besonderes hinzugefügt. Den Sabbat. Der letzte Bibelvers für heute. 1. Mose Kapitel 2, die Verse 2 und 3. Und so vollendete Gott am siebten Tage seine Werke, die er gemacht hatte, und ruhte am siebten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Gott hat nicht geruht, weil er müde war, sondern weil er sich erfreut hat an den Menschen, wie ich glaube, ganz besonders. Er hat sich gefreut, dass endlich dieses Wesen da war, das er nach seinem Bilde geschaffen hat. Er wollte endlich Zeit verbringen mit Adam und Eva. Und ich glaube, er hatte ganz besondere Freude an dieser Gemeinschaft. Ich bin überzeugt, dass Gott diesen Tag herbeigesehnt hat. Er hat sich gefreut, wann ist dieser Tag endlich da, wo ich Gemeinschaft haben kann mit meinen Kindern. Und ich bin überzeugt, dass diese Sehnsucht Gottes nicht aufgehört hat. Diese Sehnsucht nach seinen Kindern nicht nachgelassen hat. Gott freut sich auch heute noch, wenn wir ihm Zeit schenken. Besonders am Sabbat, den er für eine ganz besondere Gemeinschaft gesegnet und geheiligt hat. Und worauf sich Gott, denke ich, am meisten freut, ist, seine Kinder bei sich zu haben. Eine persönliche Gemeinschaft wieder von Angesicht zu Angesicht. Jesus hat gesagt, dass er sogar Wohnungen im Himmel vorbereitet. Für uns. Für jeden Menschen. Und wie zu Beginn wird für uns Menschen aus Liebe ein wunderschönes Paradies geschaffen. Ohne Leid, ohne Krankheit, ohne Tod. Unser Schöpfer und Erlöser sehnt sich nach uns. Er sehnt sich nach dir und nach mir. Und genauso wie bei der Schöpfung kommt auch im Erlösungsplan das Allerbeste zum Schluss. Die persönliche Gemeinschaft mit Gott von Angesicht zu Angesicht. Gott wird alles neu machen und das Paradies wiederherstellen. Und er möchte, dass auch du dabei bist. Jesus wird, wie ich überzeugt bin, bald wiederkommen. Und er will auch dich nach Hause holen. Lass dich von Gott Schritt für Schritt, wie bei der Schöpfung, in sein wunderbares Bild verwandeln. Und vertraue ihm voll und ganz dein Leben an. Er liebt dich. Und möge Gottes Erlösungsplan im Leben von uns jedem so wie bei der Schöpfung, Realität werden. Das wünsche ich euch. Amen. Lieber Heiland, lieber Herr Jesus Christus, hab du Lob und Dank, dass du alles so wunderbar gemacht hast, dass du uns auf den ersten Seiten deines Wortes gleich gezeigt hast, was möglich ist, was du tun kannst. Hab Dank, Herr Jesus, dass du aus dem größten Chaos, aus der tiefsten Dunkelheit etwas Wunderschönes machen kannst. Hab Dank, lieber Heiland, dass du jedem Menschen nachgehst durch deinen Heiligen Geist und jeden Einzelnen näher und näher zu dir ziehen möchtest, weil du jeden Einzelnen liebst, weil du für jeden Einzelnen gestorben bist und weil du jedem Einzelnen ewiges Leben schenken möchtest. Hab Dank, Herr Jesus, dass du den Sünder liebst, jeden Sünder, aber dass du den Sünder nicht dort lassen möchtest, wo er ist, dass du ihn verändern möchtest zu seinem eigenen Besten, dass du jeden Menschen verwandeln möchtest in dein wunderbares Bild, dass dein Name in ihm verherrlicht werde. Und hab du Dank, lieber Heiland, dass du uns gebrauchen möchtest, dass das Licht, das du uns schenkst, anderen weitergegeben wird, dass auch andere die frohe Botschaft, dein Evangelium der Liebe kennenlernen und ihr Herz öffnen für dich. Danke, dass du so viel Geduld mit uns hast und uns immer wieder aufhilfst, wenn wir fallen. Danke, dass du Großes vorhast mit uns und dass du uns so gnädig bist. Bitte vollende du in einem jeden von uns das, was du angefangen hast, und tue du Großes. Hab Dank dafür. Segne du an jeden Einzelnen und behüte und beschütze du ihn. Lob und Dank sei dir, Herr Jesus, für deine Gnade und Güte, für deine Barmherzigkeit und deine Liebe in alle Ewigkeit. In deinem Namen. Amen.